Guten Morgen miteinander. Ich will zum Anfang eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die der Jan Thomas aufgeschrieben hat. Der Jan Thomas ist der Gründer der Fackelträger. Ich warte noch schnell auf Sie. Ich kann gleich anfangen mit der Geschichte. Intelligente Lebewesen, die auf einem Planeten weit weg im Weltall gelebt haben, die haben Hinweis gefunden, dass es einen Gott muss geben. Einen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat. Und sie haben einfach Näheres wollen über diesen Gott herausfinden. Sie haben auch weiter herausgefunden, dass es einen Planet Erde soll geben. Und dass Bewohner von dem Planet Erde im Ebenbild von Gott geschaffen sind. Wer sie kennenlernt und sie studiert und kann beobachten, der kann herausfinden, wie Gott selber ist. Die intelligenten Lebewesen, die haben darum ein kleines Team mit einem Raumschiff auf die Erde geschickt. Ihre Aufgabe war, herauszufinden, wie der Gott ist, indem sie die Menschen, die sie da treffen, studieren. In dieser Geschichte von Jan Thomas landet dann das Team am Rand von einer Grossstadt. Es ist schon spät am Tag, darum schon dunkel. Die Außerirdischen steigen zum Raumschiff aus und gehen an einer Hauptstrasse entlang Richtung Stadtzentrum. Nach kurzer Zeit sehen sie den ersten Mensch. Er liegt ausgestreckt am Boden. Ein paar leere Flaschen liegen umherum. Neugierig und mit Herzklopfen gehen sie zu einem Mann und versuchen, mit dem Kontakt aufzunehmen, sich zu unterhalten mit ihm. Aber der Mensch, der da liegt, der lallt nur etwas Unverständliches vor sich an. Und er liegt in einer dunklen Flüssigkeit, die furchtbar stinkt. Angewidert wenden sich die Außerirdischen ab und gehen weiter auf der Strasse. Von weitem hören sie einen wilden Lärm. Das macht sie neugierig. Sie gehen auf den Lärm zu und der Lärm der kommt aus einem kleinen Pärkli mit Bäumen und Sträuchern. Wo sie näher kommen, sehen sie zwei Gruppen von jungen Männern, die mit Schlagstöcken und mit Messern aufeinander losgehen. Die Außerirdischen verlassen voll Schreck den Park und gehen weiter Richtung Stadtzentrum. Sie sehen nur ganz wenige Gestalten auf der Straße, nur von ganz weit weg. Aber weiter vorne scheint noch Betrieb zu sein. Aus einem Fenster von einem Haus hören sie Geräusche und vereinzelte menschliche Stimmen. Sie gehen näher an und schauen vorsichtig durchs Fenster ein. Ein paar düstere Gestalten sitzen da an einigen Tisch und schauen trübsinnig vor sich an. Auf dem Bildschirm laufen Nachrichten aus der ganzen Welt. Und die Nachrichten, die berichten von Bombenanschlägen, von Verbrechen, von Umweltverschmutzung, von korrupten Regierungen. Entsetzt wenden sich die Außerirdischen ab. Sie spüren, wie langsam Panik aufkommt. Und ohne dass jemand aussprechen muss, verstehen sie sich. Nicht wie weg von da zurück zum Raumschiff und heim auf ihrem Planet. Total enttäuscht kommen sie zuhause an und berichten ihrem Volk zuhause, dass es sich nicht lohnt, dem Gott nachzuforschen. Wenn der Gott gleich ist wie seine Ebenbilder, die Menschen auf dem Planeten Erde, dann werden sie mit dem Gott nichts zu tun haben. Diese Geschichte, die malt ein düsteres Bild von uns Menschen. Aber wir wissen ja, es heisst doch, dass wir Menschen im Ebenbild von Gott geschaffen sind. Und so steht es auch in der Bibel. Im 1. Mose, im allerersten Kapitel steht da schon, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Jetzt schaut mich mal an. Habt ihr das Gefühl, ich sei Gottes Ebenbild? Oder schaut euch gegenseitig an. Seht ihr jemanden, wo man sagen kann, das ist Gottes Ebenbild? Niemand von uns ist Gottes Ebenbild. Irgendetwas muss mit dem Menschen passiert sein. Und ganz ehrlich gesagt, wenn wir jetzt annehmen müssten, dass Gott ein Wesen ist, wo uns Menschen gleich, dass man sagen kann, es ist unser so Ebenbild, das würde mir Angst machen. Der Paulus hat im Brief an Christen von Rom im Kapitel 3 Vers 23 folgendes geschrieben. Denn alle, und damit sind alle Menschen gemeint, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Am Mensch ist offenbar etwas abhanden gekommen, nämlich die Eigenschaft, dass er durch sein Wesen, durch sein Leben auf die Herrlichkeit von Gott kann aufmerksam machen. Gott hat aber den Adam und Eva tatsächlich in seinem Ebenbild geschaffen gehabt. Wer sie gesehen hat und sie hat können beobachten, der hat wirklich daraus schliessen können, wie der Gott ist. Gott hat sein Wesen, seinen Charakter in die ersten Menschen eingelegt. Aber beim Sündenfall, wo Adam und Eva verbotenerweise von dieser Frucht gegessen haben, da ist etwas kaputt gegangen. Und das ist die direkte Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott gewesen. Die zwei haben dem Teufel mehr vertraut als Gott. Und darum hat sich Gott aus dieser Beziehung zurückgezogen, hat die Beziehung abgebrochen, hat sich abgewendet von den Menschen. Und seitdem sind wir Menschen nur noch sehr beschränkt, ein Ebenbild. Also ich finde, wir sind rein körperlich genial gebaut. Das schon. Aber weil wir keine direkte Beziehung mehr haben zu Gott, keine Gemeinschaft mit ihm haben, funktionieren wir Menschen nicht mehr so, wie wir ursprünglich einmal konzipiert gewesen sind. Der Charakter, das Wesen von Gott, ist uns verloren gegangen. Und seitdem ist der Mensch unfähig, durch seine Art auf die Herrlichkeit von Gott aufmerksam zu machen. Eben genau so, wie es da heisst, in dem Vers 23. In ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Der Mensch ohne Beziehung zu Gott ist vergleichbar mit einer Leuchtreklame bei Stromausfall. Der Times Square in New York ist normalerweise ein Platz, wo in allen Farben leuchtet und flimmert. Touristen aus der ganzen Welt kommen extra auf den Times Square auf New York das Schauspiel anschauen. Ganze Häuserfassaden sind überzogen mit riesigen Leuchtreklamen, die für irgendein Produkt Werbung machen. Aber bei Stromausfall, stelle ich mir vor, ich habe es noch nie gesehen, bei Stromausfall ist das vermutlich ganz ein trüben und tristen Platz. Man sieht dann auf der Häuserfassade nur noch einen Wirrwarr von Neonröhren und dunklen, toten Bildschirmen. Eine Leuchtreklame ohne Strom verliert die Fähigkeit, für ein Produkt Werbung zu machen. Es ist unnütz und unbrauchbar. Wenn der Mensch nicht fähig ist, auf die Herrlichkeit von Gott aufmerksam zu machen, dann ist der Sinn von seiner Existenz gar nicht mehr gegeben. Dann lebt er am eigentlichen Lebenssinn vorbei und macht sich dabei schuldig vor Gott. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 11, steht, für was Gott den Mensch geschaffen hat. Dort steht, alles, was ihr tut, soll durch Jesus Christus zur Ehre Gottes geschehen. Alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes passieren. Wir Menschen, wir sind im Sinn und Zweck geschaffen worden, dass wir voll und ganz zur Ehre von Gott leben sollen. Das ist eigentlich unsere Kernaufgabe als Mensch. Die Leuchtreklame braucht einen Stromanschluss, dass sie funktioniert. Um unseren Kernauftrag zu erfüllen, brauchen wir Menschen den göttlichen Anschluss, nämlich die direkte Beziehung mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Nämlich genau die Beziehung, die Adam und Eva noch hatten, wo sie ein Ebenbild von Gott waren. Wir Menschen, wir können den Sündenfall nicht mehr rückgängig machen, der ist passiert. Und wenn Gott nichts zu tun hätte von seiner Seite, dass wir Menschen wieder in eine Beziehung mit Gott zurückfinden können, dann wäre für uns Menschen da nichts zu machen. Dann gingen wir Menschen, trennt von Gott, unserer Schuld einfach am ewigen Tod entgegen. Aber Gott hat uns seinen Sohn auf den Planeten Erde geschickt. Statt dass wir für unser Trenntsein von Gott mit dem Tod bestraft werden, hat Jesus das auf sich selber genommen. Er hat am Kreuz mit seinem Tod Voraussetzung geschaffen, dass wir Menschen wieder in eine Beziehung mit dem lebenden Gott zurückfinden können. Ich lese jetzt nochmal aus Römer 3, die Vers 23 und dann auch noch den Vers 24. Dort geht es nämlich noch weiter. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Wer der Erlösung durch Jesus annimmt, dem werden seine Sünden vergeben. Die ganze Schuld ist weg. Das, was beim Sündenfall im Paradies verloren gegangen ist, ist dann wieder da, nämlich die Möglichkeit, dass wir mit Gott eine direkte Beziehung haben können und in dieser Beziehung leben können. Das ist eben der Moment, wo bei der Leuchtreklame der Stecker in die Steckdose eingesteckt wird, wo der Strom wieder fließt und die Leuchtreklame wieder in der schönsten Farbe leuchtet. Beim Mensch redet man da von einer Bekehrung. Das ist der Moment, wenn ein Mensch wieder in Beziehung zu Gott zurückfindet, indem er seine Sünden einsieht, sie bereut, um Vergebung bittet und Jesus als Erlöser in sein Herz aufnimmt. Bei uns wird nicht das Stromkabel in den Stecker eingesteckt. Im Moment der Bekehrung kommen wir den Heiligen Geist über. Der Heilige Geist ist es, der die direkte Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott wieder ermöglicht. Und gleichzeitig können wir uns dann als geliebtes Kind von Gott bezeichnen. Und wir können dann auch wissen, dass wir nach dem Leben auf dieser Welt einmal ewig bei Gott werden weiterleben. Etwas Wunderbares. Ich lese jetzt einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Das ist ein Abschnitt, wo Jesus noch die letzten, und zwar ganz, ganz wichtigen Anweisungen an seine Jünger weitergibt, bevor er dann verhaftet wird und bevor er zum Tod verurteilt wird. Ich lese aus dem Johannes Kapitel 14, Vers 15 bis 26. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, eben der Heilige Geist, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragt ihn Judas, der andere Judas, nicht Judas Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn sich ein Mensch bekehrt, ist das ein riesengroßes, freudiges Ereignis. Er ist befreit von seinem Schuldgefühl, weil die Schuld ist nicht mehr vorhanden und er weiß, dass seine Zukunft für alle Zeiten geregelt ist. Er lebt ganz neu in einer Liebesbeziehung mit seinem Schöpfer. Da kann man sich schon fragen, wieso muss er denn eigentlich noch weiterhin auf dieser Welt leben? Warum nimmt Gott uns nach der Bekehrung nicht gerade direkt in den Himmel auf? Die Beziehung zu Gott, die verloren gegangen ist, ist ja dann wieder da. Also das Ziel ist erreicht. Warum müssen wir dann noch so viel Zeit verblödeln, statt dass wir gerade in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen werden. Jesus ist nicht nur auf die Welt gekommen, um uns von unserer Schuld und von unseren Sünden zu erlösen und uns in den Himmel zu holen. Er ist gekommen, um uns das Leben im Überfluss zu schenken. Jetzt schon, da, auf dieser Welt. Das Leben im Überfluss, das ist nicht eine Sache oder eine besondere Art zu leben, sondern das Leben im Überfluss ist eine Person. Er selber, Jesus. Also, wie mich meine Frau zu einem Ehemann macht, macht Jesus mich zu einem Christ. Vergessen wir nicht, dass Gott uns ursprünglich wirklich in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und darum wird er uns nach wie vor dazu brauchen, dass wir mit unserer Art zu leben auf die Herrlichkeit von Gott hinweisen können. Er will, dass andere Menschen Gott kennenlernen können, wenn sie unseren Lebenswandel sehen. Jetzt, wenn wir doch schon bekehrt sind, wenn wir Jesus als unseren Erlöser ins Leben aufgenommen haben, wenn Jesus mich jetzt zu einem Christ macht, dann will ich auch als Christ leben können. Oder eben nicht. Der Jan Thomas, eben der, der die Geschichte geschrieben hat, die ich am Anfang erzählt habe, der Jan Thomas hat zu dem Thema Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Christsein ist nicht leicht. Christsein ist auch nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Ich kenne Glaubensgeschwister, die nach ihrer Bekehrung ganz eifrig motiviert das Leben als ein Kind Gottes angefangen haben. Sie haben eine riesige Freude gehabt, dass ihr altes Leben jetzt zu Ende gegangen ist und dass sie ganz neu können mit einem Leben anfangen. Sie haben freudig in der Gemeinde mitgemacht und sie haben alles über Gott und über Jesus aufgesucht wie einen Schwamm. Aber mit der Zeit haben sie begriffen, dass es zum Christsein gehört, dass man offenbar jeden Tag betet. Dass man jeden Tag die stille Zeit macht mit Gott, das heisst Zeit verbringt mit Gott im Gebet, indem man die Bibel liest. Und dass man die stille Zeit macht, auch wenn man dafür früher noch aufstehen muss. Ihnen ist klar gemacht worden, dass ein Christ regelmäßig den Gottesdienst besucht und dass Gebetsstunde der wichtigste Anlass ist unter der Woche in der Gemeinde. Sie haben gehört, dass ein Christ jeden Tag selbstverständlich in der Bibel liest. Und das einfach dazugehört, dass man verbindlich in einer kleinen Gruppe dabei ist. Es ist kein Jahr vergangen, da hat man sie angefragt, wo in der Gemeinde sie wollen mitschaffen. Das sind Ansprüche, die einen unglaublichen Druck auslösen können. Da kann man sich sehr schnell total überfordert fühlen. Ich kenne solche, die total motiviert ins Leben als Christ gestartet sind, aber nach kurzer Zeit den ganzen Battle wieder am liebsten angerührt hätten, den ganzen Glauben über Bord gerührt hätten. Solche, die mit dem Druck nicht umgehen können. Andere haben einfach die Gemeinde gewechselt, wo der Druck zu gross geworden ist. Und wieder andere, die versuchen, den Druck zu verdrängen. Sie laufen aber ständig mit einem schlechten Gewissen um. Und sie hoffen einfach, dass niemand dahinter kommt, was für ein dürftiges, armseliges Glaubensleben das sie führen. Und da kann man sich schon fragen, was stimmt denn da nicht? Ist das einfach Schicksal von uns Christen? Geht es allen gleich? Oder bin ich der Einzige? Auch da im Vers 15 haben wir es wieder gelesen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Als ich als Teenager auf 3 Jahre alt bei der Skiferie war, bin ich dort in die Skischule gegangen. Mein Skilehrer war der René. Ganz normaler Mensch. Im Sommer war er Schreiner und im Winter war er Skilehrer. Er hat versucht, mir beizubringen, wie man mit geschlossenen Ski elegant Skifahren kann. Er hat das tipptopp vorgemacht und ich habe das nach relativ kurzer Zeit erstaunlich gut schon anmachen können. Ich bin so froh, dass ich nicht den Bodi Miller, den Axel Swindal oder den Didier Güsch zum Skilehrer hatte. Wenn ich hätte lernen müssen, wie sie Kopf voran den Berg abzufräsen, dann hätte ich Skifahren nach dem ersten Tag gerade wieder aufgegeben. Ich habe nämlich das Talent gar nicht von einem Spitzenrennfahrer. Es ist mir einfach nicht gegeben, mich mit so einem halsbrecherischen Tempo von einem Berg ins Tal abzustürzen. Da habe ich viel zu viel Angst. Wenn wir jemandem nacheifern sollten, der überdurchschnittlich begabt ist, dann sind wir schnell mal überfordert. Sogar dann, wenn das nur, in Anführungszeichen, ein Mensch ist. Umso mehr sind wir doch überfordert, wenn wir als Christ so leben können, wie Jesus gelebt hat. Wir sind doch nicht Gott. WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich will nicht gegen die WWJD-Armbänder sagen, die einige am Handgelenk haben. Es schadet nichts, sich jemand mal zu fragen, was würde jetzt Jesus in dieser Situation tun? Das kann ihm helfen in gewissen Situationen. Aber das Armband kann uns auch zusätzlich noch unter Druck setzen, wenn man es falsch anwendet. Wenn das WWJD von uns fordert, dass wir in jeder Situation genau so leben sollen, wie Jesus gelebt hat, dann sind wir überfordert. So wenden wir den Sinn von dem Armband falsch an. Als Christ Jesus nachzueifern und genau so können zu leben, wie er gelebt hat, das ist aus eigener Kraft, aus uns heraus, gar nicht möglich. Das schafft niemand. Aber das müssen wir gar nicht selber schaffen. Das verlangt gar niemand von uns. Wir sind ja bekehrt. Wenn wir bekehrt sind, dann lebt der Heilige Geist in uns. Vers 16 und 17. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das hat Jesus für seine Jünger erbeten und er hat ihnen das versprochen. Und was er zu seinen Jüngern gesagt hat, das gilt auch für uns, wenn wir seine Jünger sind. Es ist genau so gekommen. Wir sind durch den Heiligen Geist direkt mit Gott verbunden. Und jetzt kommt dann noch zusätzlich noch der Vers 18 dazu, wo steht, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Das hat Jesus seinen Jüngern damit auch uns gesagt. Die Verbindung durch den Heiligen Geist, die ist so tief und innig und so stark, dass wir sagen können, dass Jesus durch den Heiligen Geist buchstäblich in uns innen wohnt. Das heisst nicht, dass ich jetzt plötzlich göttlich bin. Das ist es nicht. Es ist vielmehr der Ausdruck, ein Ausdruck davon, wie tief und innig die direkte Verbindung mit Jesus ist. Wenn wir das mit der Computertechnik vergleichen können, Gott hat uns eine direkte Internetleitung in den Himmel geleitet und hat uns ein Modem gegeben, das uns hilft, dass wir mit ihm direkt und verständlich kommunizieren können. Von einer Leuchtreklame wie die da verlangt niemand, dass sie ohne elektrischen Strom Werbung macht für das Produkt, das sie leuchtet. Es ist nötig, dass ich den Strom anschliesse, dass der Strom fließt. Jetzt wäre sie angeschlossen. Aber jetzt ist wichtig, dass ich noch den Schalter betätige, dass sie tatsächlich anfängt zu leuchten. Ohne den Schalter geht es nicht. Auch wenn sie am Stromkabel eigentlich angeschlossen wäre. Wenn du bekehrt bist, dann ist dein Stromkabel an der Steckdose angeschlossen. Du hast ja den Heiligen Geist, wenn du bekehrt bist. Jetzt muss nur noch der Schalter betätigt werden, dass das Ganze auch wirklich anfängt zu wirken, dass es leuchtet. Der Schalter betätigen wir, indem wir Jesus nicht nur einfach in uns rein leben und schlummern lassen, sondern dass wir mit Jesus in uns rechnen. Und dass wir ihm Bewilligung geben, dass er in uns hinein darf wirken, dass er darf in unser Leben eingreifen. Das ist die Betätigung von dem Schalter. Gott erwartet von uns nicht, dass wir aus eigener Kraft zu seiner Ehe leben können. Jesus braucht nicht meine Fähigkeiten, sondern meine Einwilligung, dass er in uns hinein leben darf, dass er in mir hinein darf leben und dass er darf in mein Leben eingreifen. Uns hilft der Heilige Geist und durch den Heiligen Geist hilft uns Jesus. Im Vers 20 steht das auch so eindrücklich, die enge Verbindung, die wir dürfen haben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wenn man ein kleines Kind, vielleicht eine Cyril, würde fragen, wo Jesus wohnt, dann würde Cyril vielleicht, oder ziemlich sicher würde sagen, in meinem Herz. So ein Ausdruck in Christus oder Christus in mir oder ähnliche Formulierungen, die kommen im Neuen Testament 196 Mal vor. Achten wir mal drauf, wo das überall steht. Das ist etwas, wo Gott ganz, ganz wichtig ist. Es drückt die innige, tiefe Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern aus. Unser Stromkabel ist eingesteckt. Wir haben den Heiligen Geist, wenn wir bekehrt sind. Wir leben in einer ganz engen, innigen Beziehung mit Gott und Jesus. Wir müssen nicht alles allein machen. Jesus wohnt in uns drinnen und er arbeitet und er schafft an uns. Und darum, ich stelle da wieder ab, darum müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir als Christen langsam aber sicher verändert werden. Das heisst jetzt aber nicht, dass wir als Christ gar nichts mehr machen müssen. Dass wir unsere Hände in den Schoss legen können und einfach darauf warten, bis Jesus handelt. Dass wir einfach alles ihm übernehmen können. Das ist nicht gemeint damit. In verschiedenen Versen in dem Abschnitt wird die Liebe zu Gott erwähnt. Zum Beispiel der Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Oder Vers 21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Und dann noch der Vers 23. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Heißt es das halt eben doch, dass wir unsere Liebe zu Gott halt müssen damit beweisen, dass wir seine Gebote ganz genau einhalten. Ich glaube, dass es genau umgekehrt funktioniert. Je mehr wir Jesus in uns leben und wirken lassen, desto mehr wächst unsere Liebe zu Gott. Und je mehr wir können erleben, wie Jesus in unser Leben eingreift, desto wichtiger wird die innige und nähe Beziehung zu ihm. Umso mehr ist uns daran gelegen, dass wir so leben können, dass Gott seine Freude daran hat. Wenn unsere Liebe zu Gott wächst, dann fällt es uns immer einfacher, innerhalb von seinen Geboten zu leben. Wie von ihm selber. Nochmal, es ist nicht so, dass wir durch das Einhalten der Gebote Gott beweisen müssen, dass wir ihn lieb haben. Vielmehr hilft uns genau die Liebesbeziehung mit Gott, dass wir innerhalb von seinen Geboten leben können. Wenn wir da einen riesen Krampf haben und Gott immer wieder enttäuschen, wenn es uns schwerfällt, uns Zeit fürs Gebet, für die stille Zeit und fürs Bibellesen zu nehmen, dann wenden wir uns doch am besten gerade an Jesus. Dann beten wir doch darum, dass er uns die Freude gibt am Beten, Freude an der stillen Zeit. Und dass es uns selber immer mehr daran gelegen ist, dass wir bei jedem Gottesdienst dabei sind, dass wir auch Gebetsstunden gehen, besuchen. Beten wir doch darum, dass er uns Freude gibt am Bibellesen und dass er uns ganz neuen Zugang schenkt zu seinem Wort. Solche Gebetsanliegen, die stimmen garantiert mit dem Willen von Jesus überein. Ich sehe keinen Grund, wieso dass uns Jesus so ein Gebetsanliegen nicht erfüllen sollte. das müssen wir ausprobieren und dann lassen wir uns einfach überraschen. Unmittelbar vor dem Predigtext in den Vers 13 und 14 hat Jesus zu seinen Jüngern noch gesagt: Alles, worum ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Wir dürfen so beten. Es ist in seinem Willen, es ist in seinem Interesse. Vertrauen wir doch darauf, dass Jesus wirklich in uns lebt und uns auch langsam aber sicher verändert. Verlassen wir uns doch auf seine Kraft und nicht auf unseren schwachen Willen, sonst versagen wir immer wieder. Die Verbundenheit und Pflege von einer innigen Gemeinschaft mit Jesus ist das Wesentliche in unserem Glaubensleben. Und darum heisst es im höchsten Gebot nicht etwa, dass wir an Gott glauben sollen. Das ist nicht das höchste Gebot. Ein Haufen Menschen glauben an Gott. Aber sogar der Teufel glaubt an Gott. Im höchsten Gebot heisst es, dass wir Gott sollen lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft, von ganzem Verstand. Und diese Art Liebe, die können wir von uns aus nicht produzieren. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns seine Liebe schenkt, eben ins Herz leitet, und dass wir in dieser Liebe immer mehr wachsen können. Es ist der ganz wesentliche Unterschied, ob du einfach an Gott glaubst oder ob du ihn lieb hast. Bitten wir doch um die Liebe. Die kann nur Gott selber uns geben. Wenn wir in dieser Liebe wachsen, verändert sich auch unser Glaubensleben so, dass wir immer mehr zu seinen Zeugen werden. Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig, die Abfahrts-Olympiasiegerin Dominik Giesin und der 400-Meter-Hürdenläufer Karim Hussein, die haben nach ihrem grossartigen Sieg all zusammen die gleiche Aussage gemacht. Sie sind gefragt worden, wie sie sich denn jetzt fühlen, nach dem Sieg, den sie da errungen haben. Und sie haben übereinstimmend gesagt, dass sie es gar noch nicht realisieren, was da passiert ist. Und ich glaube, dass es uns Christen da ganz genau gleich geht. Wir realisieren gar nicht richtig, was es heisst, dass Jesus zu uns gekommen ist, in uns lebt und uns zu Kind vom lebendigen Gott macht. Jesus ist, wie die Außerirdische in dieser Geschichte, die ich erzählt habe, zu uns auf den Planeten Erde gekommen. Er hat schon gewusst, was ihn da erwartet auf dieser Erde. Er hat gewusst, dass wir Menschen entartet sind und nicht mehr das Ebenbild von Gott sind. Und er hat auch gewusst, dass in dieser Exkursion auf unserem Planeten sogar das Leben wird kosten. Und er hat es trotzdem gemacht. Aus Liebe zu uns Menschen. Aus lauter Liebe zu dir und zu mir. Wie gross die Liebe ist und was uns die Liebe noch als weiteres Geschenk alles gibt, das ist das, was wir als Christen nicht ganz checken, nicht ganz begreifen. Das ist nämlich, also hat viel die grössere Bedeutung als ein Europameistertitel oder ein Olympiasieg. Es hat vor allem eine Auswirkung bis in alle Ewigkeit. Es ist viel, viel mehr wert. Gott will nämlich sein himmlisches Zuhause, der Himmel, sein himmlisches Reich mit uns Menschen teilen. Er will die Zeit auf alle Ewigkeit mit uns verbringen. Er hat für dich und mich seinen Sohn mit dem Tod bestraft, dass wir leben können. Und er hat das Opfer nicht gebracht, weil du und ich so liebenswürdige Personen sind. Nämlich er hat das für uns tun, wo wir noch nicht an ihn gedacht und noch nicht nach ihm gefragt haben. Er hat das alles gegeben, dass du und ich nicht in die Hölle kommen, obwohl wir auf dem besten Weg dazu gewesen wären. Er hat alles investiert in der Hoffnung, dass wir seine Liebe erwidern. Jesus schenkt uns ein erfülltes Leben, wo im Himmel mal ewig weitergeht. Aber das Leben in der Fülle, das fängt nicht erst im Himmel an, sondern jetzt da schon in dieser Welt. Das wahre Leben fängt damit an, dass Jesus in uns hinein lebt und wirkt und wir in ihm hinein sind. Und in dieser geistlichen, innigen Verbindung kommt die Herrlichkeit wieder zurück, wo ein Mensch verloren gegangen ist durch den Sündenfall. Wenn wir Jesus in uns wirken lassen, dann befähigt er uns, dass wir mit unserem Leben auf die Herrlichkeit von Gott hinweisen können. Und gleichzeitig werden wir langsam aber sicher so richtig Ebenbild uns verändern. Wenn dein Glaubensleben ein riesen Krampf ist, wenn du einen furchtbaren Druck verspürst, wo dir die Freude am Glauben nehmen will, wenn du das Wirken von Gott eigentlich praktisch nie erlebst, wenn es dir im Glaubensleben so richtig langweilig ist, dann nimm doch Jesus beim Wort, wenn er sagt, ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Und dann betätigen wir den Schalter und dann rechnen wir mit Jesus, dass er tatsächlich in uns hineinlebt. Und dann richten wir doch jeden Tag unser Leben auf Jesus aus. Dann besprechen wir alles im Gebet mit Jesus. Und dann versuchen wir ihn immer besser kennenzulernen, indem wir die Bibel lesen. Und dann nehmen wir das Versprechen, das er uns macht, doch ernst. Und bitten darum, dass er die Versprechen, die er uns gemacht hat, in unserem Leben kann erfüllen. Es ist Jesus, der uns die Freude in unserem Glaubensleben kann geben kann. Wenn wir ihm das Einverständnis geben, dass er in uns hinein darf wohnen und in unserem Leben darf wirken, dann wartet ein unspannendes Leben auf uns. Wenn wir ihn machen lassen, mit ihm rechnen, dann wird unser Leben total Sinn erfüllt und dann können wir auch unseren Kernauftrag wieder erfüllen, nämlich andere Menschen durch unser Leben auf die Herrlichkeit von Gott aufmerksam machen. Weil Jesus in uns hineinlebt. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, wenn man sich das überlegt, es ist eigentlich etwas, was unfassbar ist. Du bist der Schöpfer vom Universum. Dich gibt es schon immer. Du hast alles so wunderbar gemacht. Du weißt alles, du bist überall. Du kannst alles, dir ist nichts unmöglich. Dir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde und sogar unter der Erde. Und du selber sollst in uns innen wohnen. Du bringst uns das Bild. Und wenn du uns das Bild gibst, dass du uns innen wohnst, dann ist das so. Und ich will dich einfach bitten, hilf uns doch, dass wir das Bild nicht vergessen. Dass wir nicht nur einfach so allgemein mit dir rechnen, dass du irgendwo rum bist, auf Distanz, dass wir irgendwie mit dir verbunden sind, bitte hilf uns, dass wir dich in uns hineinleben und wirken lassen, dass du in unser Leben kannst eingreifen. Herr, wir wollen nicht unser Leben leben, sondern wir wollen das Leben leben, wo du uns willst schenken. Und dann hilf uns doch, dass wir unseren Auftrag können erfüllen, dir zu Ehre, dass wir nämlich mit unserem Leben, so wie du uns machst und veränderst, auf die Herrlichkeit von Gott können hinweisen. Braucht du uns, Herr. Und lasst uns ganz Gewaltiges mit dir erleben. Amen.